Prolog. Alltag. Die Wetten liefen gut für Gerald Thamp an diesem Freitagmorgen. Nicht so gut, dass sie ihn von einem Moment zum nächsten steinreich gemacht hätten. Aber gut genug, um ihm eine weitere ereignislose Schicht in der Zentrale des Pluto Ultra Sensoric Multilocating Array, kurz PUMA, am äußersten Rand des Solsystems zu versüßen. Das und dass May Bleep eine gute Zeit hatte. Die Wetten waren Thams Idee gewesen. Sie wetteten auf alles, worauf sich in einer Multiortungsanlage mitten im Nirgendwo wetten ließ. Astrophysikalische Ereignisse, das Ausbleiben derselben, Messfehler, das Essen, Fehler beim Essen, den Nachtisch oder wann Kurt Westhite sich seinen Kaffee holte. Das einzig Unerwartete an diesem Tag war bislang eine verstümmelte Nachricht gewesen, die sie über Kematlon und die höchst unzuverlässige arkonidische Hyperfunkrelaiskette erreicht hatte. Perry Roden und Botschafterin Thora Roden der Zoltral waren mit ihren Schiffen auf dem Rückweg von Arkon. Wann genau sie eintreffen würden, blieb noch unklar, also wetteten die Männer und Frauen von PUMA auch hierauf. Dass Thamp überhaupt auf PUMA gelandet war, dürfte wohl Bleeps Schuld gewesen sein. Sie hatte sich genau wie er und Westhite an der Raumakademie in Baikonur eingeschrieben, weil sie alle von einer zivilen Laufbahn in der Terranischen Flotte träumten, als wissenschaftliche und technische Assistenten in der Verwaltung oder Logistik. Die Einsatzfelder für nicht-militärisches Personal waren mannigfaltig. Besonders gern gesehen wurde hierfür ein Praxisjahr bei einer renommierten Einrichtung wie PUMA. Also hatte sich Bleep freiwillig gemeldet. Und weil Thamp gern in ihrer Nähe war, hatte er dasselbe getan. Was ihnen niemand gesagt hatte, war, wie unglaublich langweilig das tägliche Klein-Klein im Weltraum sein konnte. Der Alltag, haha. Oder dass es dazu führen konnte, dass man jemanden wie Westhite als Gruppenleiter vor die Nase gesetzt bekam. Natürlich war Westhite nicht begeistert von den Wetten. Westhite war von gar nichts begeistert, was anderen Spaß brachte, besonders nicht, wenn es Thams Spaß war. Seine Lebensaufgabe sah Westhite darin, tief genug in den verlängerten Rücken ihres gemeinsamen Vorgesetzten Ace Coldsmith zu kriechen, um darin eine Transmitterstraße verlegen zu können. Hierbei betrachtete er Thamp als seinen persönlichen Feind, obgleich es dazu nicht die geringste Veranlassung gab. Wenn es nach Thamp ging, durfte Westhite gern eines Tages Coldsmith beerben und sein persönliches Banner über Pluto hissen. Thamp wollte einfach nur zurück zur Erde. Am besten bald. Und am besten gemeinsam mit Bleep. »Da tut sich was«, raunte Bleep von ihrem Platz 2 Meter weiter, von wo sie die weniger ereignisreichen Hyperraumfrequenzbänder verfolgte. »Ein neuer Funkspruch?«, fragte Thamp enttäuscht, denn er hatte 1-3 gewettet, dass man an diesem Tag nichts mehr von Roden und seinen Raumschiffen hören würde. »Keine Sorge«, beruhigte ihn Bleep und strich sich die rotblonden Locken zurück. »Ich glaube, es sind die Pulsare.« »Oh«, Thamp spitzte die Ohren. »Welche Pulsare denn?«
»Die beiden Nächstgelegenen, Geminga und Vela. Muss wohl dein Glückstag sein. Hattest du nicht vor ein paar Wochen eine Wette darauf abgeschlossen, dass einer der beiden noch im 1. Quartal seine Impulsfrequenz ändert?«
Thamp tat unschuldig.
»Ich weiß nicht, wovon du redest.«
Ein Stöhnen ein paar Sitze weiter bewies, dass ihr Kollege Santos Handley es noch sehr genau wusste. Bleep durchsuchte ihre handschriftlichen Notizen.
»Hier ist es. Vom 2. Februar mit einer Quote von 1-8. 1-40, wenn es beide Pulsare sind.«
Thamp gestattete sich ein spitzbübisches Grinsen, während Handleys Stöhnen immer lauter wurde.
»Bitte, May, überprüfe noch mal deine Ortungsdaten«, flehte der untersetzte Mann.
Schon flogen Bleeps Finger über die Bedienholos. Geminga im Sternbild Zwillinge war der Sol nächstgelegene Pulsar der lokalen Blase. Wahrscheinlich hatte die Supernova, die ihn vor 300.000 Jahren geboren hatte, eine maßgebliche Rolle bei der Entstehung dieses weitgehend staubfreien Raumgebiets gespielt. Der Pulsar war etwa 800 Lichtjahre von der Erde entfernt und in den vergangenen Jahrzehnten vor allem durch die nach ihm benannten Hyperkristalle bekannt geworden. Vela, im gleichnamigen Sternbild gelegen, lag etwa 100 Lichtjahre weiter weg und war gerade mal 11.000 Jahre alt. Er war einer der hellsten und schnellst rotierenden aller bekannten Pulsare. Dass diese beiden so ungleichen Objekte, die außer ihrer relativen Erdnähe wenig gemein hatten, zeitgleich durch eine Impulsfrequenzänderung auffielen, war ausgesprochen mysteriös.
»Die Änderung ist minimal, aber messbar und innerhalb des meldepflichtigen Bereichs«, bestätigte Blieb jedoch und überprüfte noch einmal den Wettzettel.
»Damit erfüllt sie auch die Bedingungen für die Wette. Tut mir leid, Santos.«
Seufzend rief Hundley den Finanzstatus seines Kontos auf.
»Möchtest du es sofort, Gerald, oder reicht nächsten Monat?«
Niemand von ihnen hatte Bargeld bei sich. Damit hätten sie auf ihrem Außenposten gar nichts anfangen können. Sie hatten seit Wochen niemand außer den paar Dutzend Männern und Frauen auf Pluto und seinen Monden gesehen. Thamp bearbeitete ein kleines Datenholo.
»Ich habe dir einen Finanzierungsplan entworfen. Sag mir, wenn du in Verzug kommst, dann warte ich noch mit dem Kauf meiner neuen Orbitalvilla.«
Blieb lachte und Hundley rollte mit den Augen, während er die Überweisung tätigte.
»Orbitalvillen sind nur was für Dummköpfe«, schaltete sich Westhide von der anderen Seite von Thams Arbeitsplatz ein. »Werden viel zu schnell Opfer von Weltraumschrott. Wenn du in die Zukunft investieren willst, solltest du dir einen Mond kaufen. Monde sind sicher, aber sowas versteht jemand wie du natürlich nicht.«
»Es war ein Scherz, Curd«,
Thamp seufzte.